Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin moin, Gude. Herzlich willkommen bei Doppelacht. Wir haben wieder eine Folge. Es wird nicht weniger. Die Saison geht in die heiße Phase, national, international, die Themen überschlagen sich. Lasse, wo wollen wir heute drüber sprechen?
Ja, über vieles. Wir haben natürlich einmal die Bundesliga, schauen da auf den Abschiedskampf, schauen da ins Meisterschaftsrennen, was da los ist bei Bayern München. Da müssen wir einmal drauf eingehen.
Ich freue mich drauf.
Ich glaube nicht so sehr wie ich.
Das stimmt, wobei ich eine relativ klare Meinung zu ein, zwei relativ brisanten Themen habe.
Ja. Schauen wir mal. Dann noch in den internationalen Fußball, was da so in der Liga und in der Premier League passiert ist. Und dann müssen wir ja auch, kommen wir wieder zu Bayern, auf die Champions League gucken, was da so passiert ist.
Das stimmt, aber unser erstes Thema heute wieder der Abstecher in die zweite Bundesliga, das Derby.
Na klar,
HSV gegen St. Pauli. Ich habe auch gelernt, man darf nicht Pauli einfach nur sagen, man soll schon St. Pauli sagen.
Wer hat das gesagt?
Weiß nicht, habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal gehört. Weil ich habe es sowohl bei Calcio Berlin mitbekommen, dass Chris Kröger, der ist ja auch Hamburger, Leute korrigiert hat, die nur Pauli gesagt haben. Ich habe es im Internet in Kommentaren gelesen, dass Leute, die Pauli geschrieben haben, korrigiert wurden. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt, weil ich eigentlich instinktiv immer Pauli sage.
Ist mir auch Lachs. Benutzt hat den FC St. Pauli am Freitag nix.
Nee, obwohl sie die bessere Mannschaft waren, fand ich.
Ja, die hatten bessere spielerische Elemente.
Ja, also das wirkte so, als wären die auf das Spiel des HSV eingestellt.
Vorbereitet.
Genau, und hätten einen ganz klaren Gameplan, wie man immer so schön sagt. Und der hat auch funktioniert. Dann sind sie in Führung gegangen zurecht. Und ich bin der Überzeugung, der HSV ist nur im Spiel geblieben, weil sie diesen Sonntagsschuss, weißt du, David, ne?
David, ja.
Im Spiel geblieben sind. Weil, ja, weil das 1-1 zur richtigen Zeit kam.
Genau, also kurz vor der Halbzeit. Initialzündung. Da gehst du nochmal ganz anders raus. Da gehst du so heiß raus, wie die Raketen zu Beginn der zweiten Hälfte.
Das stimmt, der Block brannte, die Stimmung war heiß. Der HSV war dann ja auch heiß. Also wenn man Pauli was ankreiden kann, ist dann, dass sie die ersten 10 Minuten nach der Pause gepennt haben.
Ja, vielleicht hatten sie Atembeschwerden wegen der schweren Luft im Stadion.
Wegen der Rauchentwicklung, es ging ja auch irgendwie 5 Minuten später los, weil da wirklich mehr abgebrannt ist als beim Abstieg.
Ich frage mich da auch immer, wie kriegen die Leute das da rein?
Das frage ich mich nicht. Also beim HSV frage ich mich das nicht.
Bei Heimmannschaften, ja, das kann ich irgendwo verstehen, weil die da immer so Fanräume haben.
Mhm.
So, aber bei den Auswärtsmannschaften? Weil Pauli hat ja auch ab und zu mal eine Kerze angezündet.
Eine Pyrotechnik-Kerze. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich habe ja bei Bielefeld gegen HSV im Auswärtsblock gesessen, ne? Die haben mich nur so ganz leicht abgetastet. Also es hätte gereicht, wenn ich es mir hinten in die Hosentasche gesteckt habe. Man möchte da natürlich niemanden anstiften und es ist auch verboten. Aber
und wir verurteilen das aufs Schärfste.
Nee, eigentlich nicht, aber Political Correctness gegenüber der DFL und dem DFB. Aber nein, das ist so einfach, oder du steckst es dir in den Schuh, das hätte auch gereicht. Also wenn du Chucks anhast, so High-Top-Chucks, und steckst dir irgendwie so zwei Pyros da rein, das merkt kein Mensch. Ja. Zum Spiel, weil es war wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich habe direkt gesagt, das war für mich eines der Top 3 Spiele, die ich dieses Jahr live gesehen habe.
Ja, es war irgendwo Tempo drin, es war Spannung drin und es sind viele Tore gefallen.
Genau, und Stimmung war auch gut.
War es jetzt nicht, oder spielerisch war es jetzt auch nicht bodenlos.
Nein, aber es war mir in dem Moment klar, wenn es mental bei Pauli stimmt, was es hat, dass es mit dem 3-1 für den HSV nicht entschieden ist.
Ja.
Na, weil die wirklich, wirklich gute Lösungen hatten gegen diesen sehr hohen, sehr diffusen Walter Ball.
Gegenfrage.
Ja.
Braucht es dazu sehr komplizierte Lösungen?
Nein, nur konsequente Lösungen. Du musst die Bereitschaft haben, das über Großteile des Spiels durchzuziehen, den HSV im Spielaufbau zu stressen. Und wenn du die Bereitschaft als Mannschaft hast, ist es nicht wirklich schwer, gegen den HSV zu bestehen. beziehungsweise dir Chancen zu erarbeiten, Tore zu schießen.
Ist nicht so auch das zweite Tor von Pauli gefallen?
Ja.
Ja.
Und so hat Kaiserslautern die Woche vorher auch die Tore gemacht.
Ja, okay. Du bist ja der HSV-Experte.
Neuerdings, weil ich diese Saison schon 3 HSV-Spiele gesehen habe.
Bist du auch bald eine Kolumne im Kicker?
Kurz davor, ja, irgendwie. Es gibt so viele gute Namen für HSV-Kolumnen, ich habe gerade keinen parat.
Stimmt. Aber was würdest du denn für den Rest der Saison in die Kolumne schreiben? Für den HSV?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe ja davon aus, dass sie Dritter werden am Ende. Also schreibe ich da rein, trotz Weiterentwicklung der Spielanlage den direkten Aufstieg wieder verpasst. Warum? Weil so wie der HSV über Phasen gespielt
hat. Würdest du jetzt reinschreiben oder nach der Saison?
Das schreibe ich jetzt schon rein, aber es wird sich nach der Saison nicht geändert haben, weil wir dann ja noch über das Relegationsspiel, was der HSV bestreiten wird, gegen Stuttgart sprechen müssen.
Aha. Also, aus meiner Perspektive, ich glaube, also auch jetzt, da sie jetzt 9 Punkte Vorsprung haben vom 4. Platz, werden sie ziemlich safe mindestens Dritter.
Ja, bei 9 Punkten, das glaube ich auch. Also die ersten 3 oben sind für mich gelockt. Es geht nur noch darum,
wer wie wo steht. Ich glaube, Darmstadt ziemlich sicher
ja.
Erster.
Ja, die sind ja auch 5 Punkte vor Heidenheim.
Genau.
Die haben 61 und
haben.
Heidenheim 56, HSV 55.
Und es entscheidet sich nur zwischen Heidenheim und HSV, wer direkt aufsteigt. Ich kenne das Restprogramm nicht, aber ich glaube, da der HSV das auch sehr, sehr emotional wichtige Spiel gewonnen hat.
Gegen Pauli jetzt, dass sie, dass sie Momentum haben.
Ja, genau, dass sie wenige Spiele verlieren werden, wenn überhaupt 1.
Okay, ja, ich bin jetzt neugierig. Ich gucke nur mal ganz kurz nach, gegen wen der HSV als nächstes spielt, weil das ist für mich das Make-it-or-break-it-Spiel zu deiner Theorie. Die spielen als nächstes auswärts in Magdeburg. Dann gehe ich mit, weil ich glaube, dass sie dieses Spiel gewinnen werden.
Und schauen wir mal Heidenheim, gegen wen die spielen müssen.
Ich hab's doch auf. Die spielen gegen Fürth, auswärts.
Die spielen jetzt noch gegen Magdeburg danach, dann gegen Paderborn und dann gegen Sandhausen.
Ich glaube auch, dass Heidenheim nicht viel anbrennen lassen wird, aber eher als der HSV.
Ja, also ich persönlich gönne dem HSV
die Relegation.
Nein! auch eher den Aufstieg, weil ich glaube, es ist auch eine verdammte Bereicherung für die erste Liga.
Ja, für eine Saison dann. Ja, ich habe gerade so ein bisschen die Theorie, dass du nur unseren Podcast in die HSV-Bubble spülen willst.
Ich sehe auch gerade, beide Mannschaften spielen exakt genau gegen die gleichen Mannschaften.
Nur natürlich in anderer Reihenfolge. Ja, logisch. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Nicht mehr gegeneinander, ne? Nee,
nicht mehr gegeneinander. Das wäre geil. Letzter Spieltag entscheidet, ob du direkt...
Ist ja oft so. Wobei, wahrscheinlich wird es wieder zu so einem Fernduell kommen. Und dann gibt es irgendwie die Aufstiegskonferenz. Und da wird's dann knistern. Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen.
Apropos, wo es auch geknistert hat.
Ja, willst du schon in die Bundesliga?
Genau, ich will in die Bundesliga.
In unseren geliebten Abstiegskampf?
Genau. Das hat nämlich beim Hertha BSC. Am Sonntag beim Training geknistert.
Ordentlich. Und ich frage mich immer wieder, warum, Paul? Warum machst du das? Warum bist du zum dritten Mal Hertha-Trainer? Du musst es doch nicht machen.
Nein, ich meine, hast du es mitbekommen, dass ein Spieler während des Trainings... Ach, sorry.
Ja, genau, darauf spiele ich ja an. Sunjic.
Ja, genau. Aber findest du das nicht okay oder findest du okay, dass er rausfliegt? Also, dass er das Training verlassen musste?
Du willst jetzt wirklich so eine dezidierte Einschätzung von mir haben, ne? Bei mir ist es persönlich vollkommen egal.
Ich fand's witzig.
Genau,
es ist. Ich fand's auch krass, dass das ein öffentliches Training ist. Genau, unterhaltsam, ein öffentliches Training und sagt einfach zum Spieler, verpiss dich.
Das musst du
mir vorstellen.
Also normal passiert sowas irgendwie in den Katakomben. Vielleicht hat er auch einfach einen Sündenbock gebraucht. Sunic wird nächstes Jahr niemals bei Hertha spielen, weil er noch ausgeliehen ist. Und dann, da ist es auch egal. Weil ich habe ja letzte Woche gesagt, Paldada hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei Hertha BSC Berlin. Ich habe in der Recherche für diese Folge nochmal geguckt, wie der denn gestaltet ist und wie weit der bekannt ist und habe gelesen, dass der im September letzten Jahres noch mit der alten Führung unter Bobic aufgelöst wurde und er eine 7-stellige Abfindung bekommen hat und jetzt einen neuen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat. Dann habe ich mir noch mehr gedacht, Paul, warum? Du hast dir 25 Jahre Hertha angetan. Du hast es endlich von einem halben, Dreivierteljahr geschafft, da rauszukommen und unterschreibst jetzt einen neuen Vertrag? Warum?
Seine Liebe.
Ja, das ist ja... Das
da
ist,
kann
das
er nicht ja, Nein sagen.
Nee, für mich ist das Masochismus. Also tut mir leid. Das hat nichts mehr mit Dings zu tun. Also das hat nichts mehr mit Liebe zu tun.
Oder er will besser seinen Sohn fördern. Don't know.
Ja, ich weiß es auch nicht. Um dann... ne, wiederzukommen und sich von Marvin Ducksch abschießen zu lassen.
Ja, der hat drei Dinger da reingeknallt.
Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug Doppelspitze beim DFB?
Ach so, bei Union Berlin.
Habe ich auch gehört, dass Union ihn ganz gerne hätte. Aber Verhandlungen erst nach Saisonende.
Ja. Boah, aber Doppelspitze beim DFB? Nee.
Beste Sturmduo der Bundesliga, ne? Meistens Scorer, Ducksch und Füllkrug zusammen.
Deswegen. Aber die haben kein internationales Format.
Nein, bei Weib nicht. Aber so gegen San Marino oder so wäre mal witzig. Oder gegen Andorra in einem Testspiel? Ja, machen die beide drei Hütten oder so?
Ja, da werden sie auch netzen, aber es ist ja nicht nachhaltig.
Nein, das stimmt. Aber es wäre mal ganz witzig.
Aber was nachhaltig ist, Serie von Stuttgart.
Wieder nicht verloren. Gegen Augsburg ist auch wieder eine respektable Leistung, finde ich.
Ja, ist also...
Bringt dann unterm Strich aber auch nicht so viel, ne?
Nee,
ist immer noch Relegationsplatz.
Freuen, dass du nicht verloren hast, aber ein Sieg wäre halt schöner. Ne? Dann wärst du auf dem Nicht-Abstiegsplatz.
Ja.
Hättest du Bochum eingeholt.
Ne, weil Bochum hat auch nicht gewonnen. Die haben ganz böse verloren gegen Wolfsburg.
Aber hallo.
Dann wärst du, Hoffenheim hat auch wieder verloren.
Hätte ich nicht gedacht.
In Köln?
Ja, gegen Köln.
Ah, nee, und zu Hause ich auch nicht. Besonders, da das ja gut aussah und die mit diesem Zwischensprint sich da so ein bisschen rausgearbeitet haben, ja. Jetzt sind sie wieder voll drin.
Ja, deswegen.
Der Sog des Abstiegskampfes ist unergründlich dieses Jahr. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Ich bleibe aber bei meiner Aussage von letzter Woche, dass Bochum und Hertha direkt absteigen und Stuttgart den Relegationsplatz holt. Oder habe ich gesagt Schalke?
Nee, Schalke hast du nicht gesagt, du willst Schalke doch im Europacup haben. Du sollst ein deutscher Meister werden.
Ja, so weit nur nicht, aber ich habe nichts gegen Schalke in der Bundesliga.
Vielleicht hätte ich da ein bisschen übertrieben, aber ja.
Schalke ist, glaube ich, noch direkt geschafft. Wobei Schalke natürlich das schwerste Restprogramm da unten hat. Das haben wir letzte Woche ja schon durchgekaut.
Ja, aber schauen wir mal, machen wir einen kleinen Ausblick auf dieses Wochenende für den Abstiegskampf. Wenn ich da mal so raufschaue, sehe da nicht viele Siege.
30. Spieltag?
Ja, also ich sehe da vielleicht ein Augsburg unentschieden in Frankfurt. Vielleicht ein Stuttgart-Sieg in Gladbach. Ja. Vielleicht auch ein Schalke-Sieg in Bremen. Und vielleicht auch ein Sieg der Hertha in München.
Nee, ich glaube, Hertha ist der richtige Gegner zur richtigen Zeit für Bayern. Weil
die werden die wegbringen ohne Ende.
Nein, das nicht. Ich glaube, die werden gewinnen. Von wegbügeln, da sind...
Ich habe nicht prügeln gesagt.
Ach so. Da sind wir ganz weit weg von. Also,
Sané vorne weg.
Dann kommen wir gleich im Bayern-Block zu. Da prügeln sich nur Leute hinter den Kulissen, wenn das so weitergeht.
Ja, aber ich glaube, da kann der Punkt von Stuttgart wertvoll sein.
Ich glaube, ich habe auch bei Stuttgart ganz gutes Gefühl. Mein Schalke-Gefühl ist auch immer noch gut, aber das Restprogramm bricht denen das Knick. Das ist echt schade.
Wer aktuell ein Bombengefühl hat, muss Xabi Alonso sein. Und die Leverkusener Mannschaft.
Ja.
Gestern Big Point.
Und ich habe es ja schon die letzten Wochen gesagt, die kommen noch in die Champions League. Jetzt gegen Leipzig, sehr, sehr wichtiger Sieg. 13 Spiele ungeschlagen, ne?
Ja. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen, weil, ja, sie gewinnen vielleicht alle Spiele, aber dann muss ja auch mindestens eine Mannschaft nicht alle Spiele gewinnen.
Ja.
Und ich weiß nicht, also ob Leipzig es wirklich alle Spiele nicht gewinnt.
Es kommt gefühlt, hat Xabi Alonso zwei Spieltage zu spät angefangen. Also es könnte wirklich sein, aktuell fehlen ihnen 6 Punkte bei noch 5 ausstehenden Spielen. Das ist machbar, aber sie haben es nicht, also sie müssen sowieso alles gewinnen.
Wobei,
dadurch haben sie es nicht ganz in der eigenen Hand. Also,
naja, du kannst aber, also Leverkusen hat, Leverkusen, Leipzig hat absolut kein leichtes Restprogramm. Die haben jetzt, nächstes, gut, Hoffenheim nächste Woche ist okay.
Müssen sie gewinnen.
Aber Hoffenheim hat in den letzten Wochen auch manchmal überrascht. Da kann auch ein Unentschieden rausspringen. So, dann Freiburg.
Ich habe die Bayern-Anspielung verstanden, alles gut.
Hatte ich nicht drin, aber danke, dass du es erwähnt hast.
Sehr
dann
gerne,
dafür bin ich da. Freiburg.
Auch schwer.
Im Pokal, ein paar Tage später dann in der Liga.
Du bist bei Leipzig gerade, ne?
Ja, Leipzig, ja.
Okay, aber ist ja auch wichtig.
Und, ja,
also gegen Freiburg ist ja für die aktuell, die haben beide Leverkusen im Nacken, aber Stand jetzt ist das ja das direkte Duell um den Champions League-Platz. Weil es Vierter gegen Fünfter.
Und dann spielst du gegen Bremen, ja, okay. Und dann spielst du nochmal in München am vorletzten Spieltag.
Ja, und das wird auch schwer, weil da an dem Spieltag ist die Meisterschaft nicht entschieden.
Ja, genau. Und da hast du halt zwei Spiele, wo du ins Spiel gehst und nicht weißt, ob du gewinnst. Bei Freiburg ist das 50-50.
Komplett.
Gegen Bayern.
Bist du leichter Außenseiter?
Ich würd schon sagen 70-30.
Ja, weil das ist so ein klassisches Spiel, wo Bayern sich strafft und dann gewinnt.
Ja, aber es können zwei Spiele sein, wo Leverkusen aufholen kann.
Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Und Leverkusen, wenn ich da mal raufgucke, die haben jetzt Union Berlin.
Schwer, ganz schwer. Traditionell schwerer Gegner. Das ist wirklich so ein Spiel, was Serien definiert. Ne? 30 Spiele ungeschlagen, irgendwann brechen solche Serien. Und gegen Union mit dem Spielstil bin ich gespannt, wie Xavi das löst.
Aber sonst, Köln?
Derby, auch immer schwierig. Aber musst du gewinnen? Also du bist individuell so viel besser, dass du es gewinnen
Leverkusen
musst.
Leverkusen ist mehr Derby als für Köln. Stuttgart, Gladbach und Bochum.
Die letzten drei musst du gewinnen.
Ja, also
wirklich das schwerste Spiel
ist Union. Das wird nochmal haarig für die Boys aus Leipzig. Das wird nochmal ein spannendes Ding.
Auf jeden Fall. Und bei Leverkusen darfst du aber nicht vergessen, als einzige da oben drin haben die noch Doppelbelastung. Die spielen noch zwei Euroleague-Halbfinals gegen den AS Rom. Und den AS Rom darfst du diese Saison nicht unterschätzen.
Jawohl. Ja, der gute José Mourinho. Ja.
Und AS ist mein, gut, ist halt auch ein bisschen Sympathiegründe, aber mein Favorit auf dem Europa-League-Sieg. Das wäre
witzig.
Das wäre eine klassische Mourinho-Story.
Ja, letzte Saison auch Conference gewonnen. Jetzt Euroleague, wäre witzig.
Und du hast noch Juve ist noch drin und Sevilla. Ja gut, Sevilla ist noch drin.
Sevilla, Ding ist durch.
Ja, deswegen reden wir so wenig über Euroleague, weil wer gewinnt am Ende immer Sevilla. Dann, ne, wenn Leverkusen das jetzt noch erfolgreich gestaltet, habe ich zwei Fragen.
Na?
Braucht Leverkusen Patrick Schick? Weil der spielt diese Saison keine Rolle.
Nee, brauchen sie nicht.
Finde ich nämlich auch.
Und je nachdem, was er für Vertrag hat. Also,
der hat seinen Vertrag verlängert, meine ich, vor der Saison.
Ja, und hier auch, meine ich, gehaltlich, ne?
Ja, einer der Topverdiener. Weil er letztes Jahr ja 28 Buden gemacht hat.
Ja, dann ist es vielleicht als Ersatzspieler ein bisschen teuer für Leverkusen.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber brauchst du nicht? Nee. Sonst hätte ich gesagt, packst du ihn auf die Bank und dann bringst du ihn mal rein. Ab und zu mal.
So ist es ja jetzt, aber er hat die Saison auch echt Pech mit Verletzungen.
Verletzung, ja.
Aber dieses Adli, Asmun, Diaby, Würz-Konstrukt offensiv funktioniert ja relativ gut ohne klaren Mittelstürmer. Ja. Eigentlich zeigt Xabi Alonso, wie es geht, ohne klaren Mittelstürmer zu spielen. Einer für Bayern? Fragezeichen.
Ist das die zweite Frage?
Das ist eine Überleitung, die sich gerade ergeben hat, aber die führt zur zweiten Frage. Wie lange ist Xabi Alonso noch Leverkusen-Trainer?
Bis er zum FC Bayern München wechselt.
Könnte ich mir vorstellen. Ich halte ihn aber auch clever genug, dass er irgendwie nochmal einen Zwischenschritt macht. Wenn das so weitergeht...
Glaube ich nicht, weil der hat ja die zweite oder Mannschaft oder die 19 von San Sebastian trainiert.
Zweite Mannschaft.
Und von der zweiten Mannschaft zu Bayer Leverkusen, das fand ich auch schon ein enormer Schritt.
Stimmt, ist es.
So, es ist ja nicht so, dass er den FC Bayern München nicht kennt und dass er noch nie auf internationalen Fußball gespielt hat. So, ne?
Stimmt auch.
Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass ich würde sagen, der hat 2,5 Jahre Vertrag, Xabi, oder so.
Hat er? Also ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr...
nach der nächsten Saison.
Dann wechselt.
Falls der Nachfolger von Tuchel auch nicht performt.
Oder er wird der Nachfolger von Tuchel... Aber ja. Also nächste Saison ist Xabi Alonso auf jeden Fall noch Leverkusen-Trainer. Das Jahr danach wird wahrscheinlich der nächste Schritt anstehen. Und er hat ja super Optionen. Also er könnte tatsächlich theoretisch Bayern-Trainer werden. Er könnte, je nachdem, wie es mit Ancelotti weitergeht, Real-Trainer werden. Vielleicht macht Ancelotti noch ein Jahr. Er könnte aber auch, wenn Klopp jetzt seinen Umbruch nicht schafft und eigenständig in Liverpool zurücktritt, Liverpool-Trainer werden.
Also hast du jetzt alle Ex-Vereine aufgezählt, wo er gespielt hat?
Ich habe Eibar nicht aufgezählt.
Wen?
Eibar. Er hat eine Saison per Ausleihe in Eibar gespielt. Aber das habe ich jetzt nicht als Xabi Alonso-Level eingestuft. Nee. Und Real Sociedad bei aktueller Trainer-Performance-Form auch nicht.
Nee.
Ein interessanter Mann und es freut mich sehr absolut für ihn.
Ja, mega. Wen ich mich am Wochenende auch sehr gefreut war, habe.
Bei Jonas Hector, weil er es geschafft hat, sein Karriereende zu verkünden?
Mm-mm. Oh, Svensson.
Ja, du willst also erst dahin, wir sind an dem Punkt, wo Bayern vor Dortmund besprochen wird. Gut, Dortmund ist der Tabellenführer.
Ja, ich genau, kommt in der Reihenfolge, also in der tabellarischen Reihenfolge nahe. Ich möchte aber erst noch auf die internationalen Plätze kurz eingehen, weil es gibt ja den 7. Platz, der sehr höchstwahrscheinlich der letzte internationale Platz in der Liga wird, weil Leverkusen, Freiburg, Leipzig und Stuttgart im DFB-Pokal sind.
Leverkusen ist noch im DFB-Pokal drin?
Hab ich
nee.
Leverkusen gesagt?
Ja.
Freiburg, Leipzig, Frankfurt. Ah, okay, stimmt.
Ja, aber Frankfurt gewinnt doch. Frankfurt gewinnt doch den DFB-Pokal.
Okay, aber falls Leipzig oder Freiburg gewinnt, haben wir noch einen 7. Platz. Was meinst du, wer macht da das Rennen? Macht das Mainz, macht es Wolfsburg oder Frankfurt?
Ich gehe jetzt ja von der Theorie aus, dass Freiburg oder Leipzig den Pokal gewinnen.
Ja.
Es könnte wieder das Endspiel. Nee, spielen jetzt im Halbfinale gegeneinander? Freiburg und Leipzig?
Ja.
Schade, sonst wieder Endspiel wäre witzig. Das wäre mein Humor gewesen. Ich hoffe auf eine Freiburg-Revanche, weil ich ertrage das nicht, dass Kevin Campbell 2 Jahre hintereinander Red Bull in den DFB-Pokal kippt.
Das ist noch schlimmer, als Helene Fischer in der Halbzeit da singen zu hören.
Ja, also wirklich. Dann buch doch lieber Vanessa Mai, ganz ehrlich. Die ist mir deutlich beide lieber. Nicht. 7. Platz, das macht Mainz, ganz klar. Es wird Mainz nichts bringen, weil Frankfurt den Pokal gewinnt, aber Mainz macht das.
Ja, geh ich auch mit. Die machen das. Aber jetzt, ne, kommen wir zum großen Thema.
Also
FC Bayern München und den 2. Tabellenplatz in der Bundesliga.
Wo willst du da anfangen? Wollen wir wirklich so viel inhaltlich über das Spiel sprechen?
Ja, schon ein bisschen. Ein, zwei Sachen habe ich da.
Okay, also ich hab Einzelspiel geguckt, muss ich dazu sagen. Ich habe keine Konferenz geguckt am Wochenende. Ja. Und ich habe das ganze Spiel 90 Minuten gesehen.
Was für eine große Folter war das auf einer Skala von 1 bis 10?
Darf ich die Halbzeiten trennen?
Meinetwegen.
10 ist schlimm, ne?
10 ist schlimm, ja.
Dann war die erste Halbzeit eine 3.
Okay.
Und die zweite Halbzeit eine 12,5.
Okay.
Die erste Halbzeit war eigentlich ganz okay. Also
haben wir eine Gesamtwertung, warte mal, 7,75.
Ja, so um und bei, irgendwo das. Okay. Also es war wirklich nicht schön. Wobei du in der ersten Halbzeit schon gemerkt hast, das wird kein Glanzstück.
Ja.
Ne? Also es ist jetzt nicht so, da wird niemand hergespielt, weil Mainz einfach sehr gut eingestellt war.
Ja.
Und Bayern mehr oder weniger durch ein bisschen individuelle Klasse geführt hat.
Und endlich hat mal wieder einen Offensivspieler getroffen. Mané trifft jetzt wirklich ins Tor.
Ja, für den habe ich mich gefreut. Und da dachte ich,
ja auch noch sein 8. Tor insgesamt abgepfiffen wurde. Sein 6. Abseitstor.
Ja, das ist so ein bisschen das Timo Werner-Syndrom, was der in seiner ersten Saison bei Chelsea hatte. Irgendwie. Er hätte alle seine Abseitstore bei Timo Werner in der ersten Chelsea wäre irgendwie in den Top 3 Scorern der Premier League gewesen.
Ja, stell dir vor, Mané hat auch alle 8 Dinger gemacht.
Dann wird niemand von einem Flop-Transfer sprechen.
Nee.
Also keiner. Aber, was witzig war, du weißt, wer das Tor vorbereitet hat, ne?
Nee.
Rao Cancelo.
Okay. Was ist das Witzige daran? Hättest du doch mit Sané gehauen.
Nee, aber wenn du jetzt 12 Monate zurückgehst und dir jemand sagt, dass eine von Thomas Tuchel trainierte Bayern-Mannschaft spielt, die gerade 4-1 in Arrogate in der Champions League gegen Man City rausgeflogen ist und Rao Cancelo bereitet ein Tor von Sadio Mané am ehemaligen Bruchweg, ich weiß nicht, wie das neue Mainz-Stadion heißt,
vor. Coface Arena.
Ja, es kann sein. Das ist schon ein bisschen absurd.
Das ist richtig, das stimmt.
Cancelo auf Mané unter Thomas Tuchel bei Bayern München. Und dann verlierst du auch noch, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir jetzt zu, weil dann sind wir in der zweiten Halbzeit. Und die zweite Halbzeit war wirklich Körperverletzung. Das war, man darf es wirklich aus Human Rights nicht sagen, ne? Aber das war Waterboarding als Fußballspiel. Wirklich.
Das kann sich Thomas Tuchel in CV schreiben. Was kann ich bieten? Waterboarding im Fußball.
Das Schlimmste daran ist, Thomas Tuchel ist für mich daran nicht schuld. Es sind wirklich die Spieler auf dem Platz, angeführt von allen, den ich eigentlich immer relativ vorne sehe und auf den ich dachte bis vor 6 Wochen, auf den würde ich so schnell nichts kommen lassen als Bayern-Spieler. Aber das, was Leon Goretzka da gemacht hat, ne, das hätte ich auch mit meinen 2 kaputten Knien ähnlich hingekriegt in der zweiten Halbzeit.
War das so schlimm?
Ja. Es war
wirklich... Wurde er auch früher ausgewechselt?
Ist traurig, der wird gar nicht ausgewechselt. Also,
ich weiß, dass Kimi früher ausgewechselt wurde.
Ja, als Manager-Decision von Tuchel, um mal irgendwie ein Statement zu setzen. Ist jetzt nicht so, dass Kimmich gut gespielt hat, aber Goretzka war wirklich eine Frechheit. Und das ist seitdem Nagelsmann aus. Das hat den mental gebrochen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Mir gefällt's.
ganz offensichtlich, ne? Und es geht ja noch weiter, Musiala auch wieder Totalausfall. Der ist wirklich über die Saison komplett, also dem haben die Form tot gecoacht. Mit rein, raus, hin und her, Trainerwechsel hier und da und WM und so. Also die einzigen beiden Spieler, die bei Bayern im Moment vernünftig spielen, sind De Ligt und Cancelo. Soll ich weitermachen mit Bayern-Spielern, die nicht gut gespielt haben?
Weil ich die Highlights mir angeschaut habe, vermute ich mal, du sagst, Bayern braucht auch einen neuen Torwart.
Ja.
Weil der Torwart, der aktuelle, ist nicht gut genug. Ich weiß ja nicht, war das 2-1 oder 3-1? 2-1 war das, ne?
Welches?
Ja, stimmt, wo irgendwer von hinten köpft oder schießt.
Das war das 1-1, das war der Ausgang, wo Azur, der französische Nummer, den reinköpft?
Ja?
Ja, das war das 1-1.
Okay.
Ja.
Ja, also ich bitte dich.
Kann man festhalten, ne?
Kann man festhalten oder
und vielleicht, wenn du nicht
weg oder ich lenke ihn übers Tor oder alles, nicht das. Oder ich lasse ihn direkt rein.
Ja, das stimmt. Wobei, das ist ja gar nicht mein Problem mit Jan Sommer bei Bayern. So. Mein Problem ist ja eher die mitspielende Komponente, weil ich wirklich kein Vertrauen in den habe, weil ich jedes Spiel 1 oder 2 Szenen habe, wo der Ball ganz, ganz gefährlich fast weg ist, wenn der Gegner draufpresst.
Und so schlimm?
Ja, und dann ist er ja Linksfuß und bügelt das Ding einfach blind einfach nach vorne. Weil er sich immer aus diesen Pressing-Situationen von anlaufenden Offensivspielern befreien muss.
Ja, ist aber besser, wenn er das links nach vorne prügelt, anstatt ihm den Mainzern den Ball zu schenken.
Ja, aber das ist ja nicht der Anspruch von Bayern München. Also bei Bayern ist es gewohnt, du merkst auch richtig, dass die Spieler es anders gewohnt sind. Dass sie wirklich gewohnt sind, ich kann den Torwart sicher anspielen und hab dann dadurch, entweder verlagere ich das Spiel dadurch oder ich starte da den Aufbau. Und das kann Jan Sommer nicht. Weil er einfach in der Übersetzung zu langsam und fußballerisch nicht gut genug ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was Bayern immer wieder unter Druck setzt und was wieder die gleiche Szene war, fast wie gegen City, wo Upamecano den Ball vertändelt.
Ja, aber die Szene gegen Man City, da spreche ich jetzt Sommer jetzt nicht, also keine Schuld.
Nee. Also ich rede City vom Hinspiel, da hat Sommer keine Schuld, aber es war eben das, Upamecano hat den Ball, treibt ihn nach vorne bis kurz hinter die 16er-Linie und dann ist es zu. Und er tritt auf den Ball und vertritt sich dabei und spielt fast...
Weil er im Kopf hatte, ja okay, ich spiele hinten rum, ist neu da. Ach scheiße, Sommer. Oh, scheiße, was soll ich machen?
Ja, genau das, weil er wirklich... Machen, ja. Das, also ich würde ihm unterstellen, er hat in dem Moment gezögert, ob er zurückspielt oder nicht.
Ja, genau. Er hat überlegt und nachgedacht und denkt so, oh, ist vielleicht auch nicht die beste Lösung und dann war es schon zu spät.
Und dann ist fast schief gegangen. Er hat ihn zurückgespielt, aber wenn er ein bisschen unglücklich auf den Ball tritt, packt er sich wieder auf die Fresse, kriegt wieder die Schuld für alles, ohne dass er das dafür kann und Mainz macht da schon ein Tor.
Meine Frage jetzt, wie geht's weiter oder was muss man machen, damit es besser weitergeht? Neuen Trainer? Nagelsmann hat noch Vertrag.
Nagelsmann hat länger Vertrag als Tuchel, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Ne? Thomas Tuchel hat schon genauso viele Spiele diese Saison als Bayern-Trainer verloren wie Nagelsmann. in 30 Spielen weniger, muss man ja dazu sagen. Thomas Tuchel ist der seit Einführung der Drei-Punkte-Regel der am schlechtesten gestartetste Bayern-Trainer, muss man auch sagen, ist auch Teil der Wahrheit. Und er kann da immer noch nichts für.
Also,
Problem ist, er muss ja irgendwie...
Jein? Sagt man jein? Ist es seine Aufgabe, erfolgreich zu coachen? Er ist in eine super schwierige Situation gekommen, aber...
Er hat sie sich auch selber ausgesucht, ne?
Genau, sehr gut, selber ausgesucht. Aber du hast jetzt nicht 7-mal gegen Man City gespielt.
Das stimmt, du hast gegen Mainz gespielt, du hast gegen Hoffenheim gespielt. Ne? Also du hast wirklich gegen schlagbare Gegner gespielt.
Und du bist ja positiv gestartet.
Das verstehe ich übrigens auch nicht. Also dass du direkt diesen Impuls, den Bayern ja theoretisch wollte, gegen Dortmund hattest und dann wirklich in diese Abwärtsspirale gerätst. Ja, ich weiß auch nicht, also das stimmt ja auch. Also es stimmt ja eine Ebene über Tuchel nicht. Das ist ja wirklich das Problem. Und das kommt jetzt ja auch immer mehr raus, weil du Leute, die ja mal involviert waren bei Bayern, in den Medien hörst, die sagen, okay, da stimmt was nicht und das liegt an den handelnden Personen im Vorstand.
Meine Frage wäre jetzt auch, Kenner von dem Vorstand, was passiert, wenn Tuchel
ja, nicht Meister wird?
Nicht Meister wird und das relativ deutlich, sag ich mal, anführungsweise, also es so wenn, in den Ergebnissen so wechselhaft und schlecht weitergeht bis zum Saisonende in den nächsten 5 Spielen.
Also wenn sie jetzt einfach nicht mehr die Tabellenführung irgendwie zurückerobern und ganz klar irgendwie 3-4 Punkte in der Dortmund...
2 Tage oder 3 Tage vor Spieltag, 3 Tage geht es ein bisschen schwer, aber irgendwie 2 Tage vor Spieltag, also vorletzten Spieltag Deutscher Meister. Und Bayern gewinnt von den letzten 5 Spielen vielleicht 2. 1 verloren und 2 unentschieden oder sowas.
Das ist die Frage. Kann man, glaube ich, noch nicht so absehen. Ich gehe davon aus, dass es Tuchel nicht den Job kosten wird, weil der die Chance bekommen wird, dann nächstes Jahr das Imperium schlägt zurückzuspielen, na, um zu versuchen, die Meisterschale zurückzuerobern für die nächsten 10 Jahre. Aber dann ist die Frage, Kahn oder Salihamidzic? Weil ja, wenn sie nicht Meister werden, kostet es einem von beiden den Job.
Ja, ich kann mir sogar auch vorstellen, falls Bayern auch Meister wird, dass vielleicht auch ein Kopf rollen wird.
Ja.
Du ja diese Situation hast, aber ich frage mich, wer es ist. Wessen Aufgabe ist es, für den sportlichen Erfolg zu sorgen?
Salihamidzic.
Genau.
Für den sportlichen Erfolg ist es Salihamidzic, für den allgemeinen, für den wirtschaftlichen Erfolg als Unternehmen ist es Kahn.
Ja.
So. Man muss dazu sagen, aufgrund der Statuten, Kahn ist zwar der CEO, aber er hat keine...
Er kann Brazzo nicht entlassen.
Genau, er kann Brazzo nicht entlassen, das kann nur der Aufsichtsrat. Aufsichtsratsvorsitzender ist Herbert Heine als Präsident, dessen Standing und Macht ja auch etwas bröckelt.
Ja.
Dann sind wir wieder bei Uli, der noch im Aufsichtsrat sitzt, Uli Hoeneß. Und der ist natürlich ganz klar Team Salihamidzic, weil er hat ihn als Sportdirektor installiert, hat ihn gefördert und Kahn... glaube ich, sieht er einfach kritischer.
Das kann sein. Ich habe aber auch gelesen, so was welche Spieler Brazzo geholt hat und was die Folgen daraus gewesen sind oder welche Spieler mir nicht mehr bei Bayern spielen aufgrund von Entscheidungen von Brazzo.
Ist das Beispiel? David Alaba?
Genau. Und ich glaube, das fühlt sich alles irgendwie so an, dass er seine eigenen Interessen über die Interessen des Vereins stellt, ähnlich wie Thomas Müller.
Definitiv. Man könnte ihm das unterstellen, wenn man jetzt gemein ist, würde man sagen, Brazzo ist der Erfolg in Anführungsstrichen ein bisschen zu Kopf gestiegen und er handelt sehr egoistisch. Ne? Mit Erfolg meine ich seine Beförderung vom Sportdirektor zum Sportvorstand. Man muss ja sagen, er war schon in leitender Funktion, als Bayern die Champions League gewonnen hat vor 3 Jahren. Wo man aber auch sagen muss, dass es 90% ein Kader war, den er nicht zusammengestellt hat, sondern da nur 2 Jahre verwaltet hatte.
Ja, und den größten Anteil am Erfolg hatte Hansi Flick.
Ja, mit dem er sich verkracht hat und der deswegen kein Bayern-Trainer mehr ist.
Ja.
Und wer hat sich für Nagelsmann eingesetzt?
Der Brazzo.
Genau. Wer ist dann auf die wirklich hirnrissige Idee gekommen, einfach mal Thomas Tuchel anzurufen und zu fragen, ob er nicht Trainer werden will.
Na, hast du Bock? Wenn nicht, kannst du auflegen.
Und das ist auch so ein Ding, ne? Ich tue mir so einen Scheiß ja auch immer live an. Ich habe diese Pressekonferenz auch live gesehen.
Ja, also rufst du doch keinen potenziellen Trainer an. Ich bitte dich. Wo sind wir denn?
Vielleicht, wenn du mit dem cool bist, ne? Am Ende sind wir ja auch alle
Menschen. Ja, aber Thomas Tuchel ist mit gar keinem cool. Außer mit seinem Yoga-Lehrer, den er da in der Zwischenzeit hatte. Mit dem ist er vielleicht cool. Oder keine Ahnung, wie man das in Yogisprache sagt.
Das weiß ich auch nicht. Selbst wenn wir jetzt mal sagen, die sind cool miteinander. Und dafür, dass Bratzo sonst immer wirklich, wirklich Sachen sagt, die inhaltlich nicht wirklich angreifbar sind und weichgespültes PR-Medienzeug, ne? Und dann in so einer Vorstellungspressekonferenz sowas zu droppen, hanebüchen. Wirklich. Ohne Worte. Also sowas sagst du da nicht, finde ich.
Vielleicht war der Mann von seinen positiven Emotionen.
Das könnte sein. So, finaler Take. Ich nagel dich fest. Wen kostet dieses Bayern-Desaster den Job? Salihamidzic oder Kahn?
Bratzo.
Okay, ich sag Kahn.
Naja, eigentlich glaube ich auch Kahn, aber ich hoffe, dass es Bratzo ist.
Okay,
gucken wir mal. Wenn wir sehen, am 22. Mai ist ja Aufsichtsratsversammlung. Und ich glaube,
da wird was passieren, weil das ist die Saison schon vorbei.
Nee, das ist da am 22. oder 23.
Weiß am 22. Mai.
Ja, genau. Dann ist der vorletzte Spieltag vorbei und da ist Dortmund ja schon Meister.
Schauen wir mal.
Hoffentlich. Aber ich glaube, da wird die Entscheidung getroffen, was nach dem letzten Spieltag passiert. Entweder sagen sie, okay, Person A oder B geht, wenn sie nicht Meister werden.
Mhm.
Oder A oder B geht trotzdem, wenn sie Meister werden. Oder beide bleiben da, wenn sie Meister werden.
Gut, dass du gesagt hast, dass es der vorletzte Spieltag ist. Ich habe so eine Theorie, was passieren könnte. Natürlich sprechen die alle intern in einem geschlossenen Raum miteinander. Aber ein Fabrizio Romano kriegt alles raus.
Und die Bild sowieso in München.
Ja, ne, Florian Plettenberg. Was ich, von den beiden fangen wir nicht an zu reden, weil dann machen wir eine Sonderfolge zu, da rage ich eine Stunde, was ich von Fabrizio Romano und Florian Plettenberg halte. Aber es wird irgendwas geleakt, wenn was in dieser Aufsichtsratssitzung besprochen wird. Und ich habe die Theorie, Bayern ist am 33. Spieltag mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer vor Dortmund. Es kommt irgendwie raus, dass die einfach 50% vom Vorstand entlassen. Wer auch immer das ist, und da wird es richtig knallen nach der Saison bei Bayern. Und dann verspielt Bayern die Meisterschaft am letzten Spieltag.
Oh, ich habe jetzt schon Bock auf alles. Ich habe Bock auf die letzten Wochen.
Weißt du, warum ich das sag? Weil ich scheiße bin im Tippen und meine Bold Prediction niemals aufgehen.
Ja. Gut.
Ja, komm, lass uns das dicht machen.
Lass uns über was Positives sprechen.
Willst du über Daniel Mahlen reden?
Allgemein über Borussia Dortmund, das ist ja, ich weiß ja nicht, da gibt es ja nur Positives.
Champions League aus gegen Chelsea London.
In der letzten Woche.
Lass uns über Daniel Mahlen reden, weil persönlich, beziehungsweise red du, was du Positives sagen möchtest. Ich möchte nur sagen, ich freue mich für Daniel Mahlen, weil den mag ich als Spieler sehr, sehr gerne.
Ja, ich freue mich auch über Donny. Ich habe das Spiel leider nicht, also nur kurz gesehen, live gesehen, 10 Minuten oder sowas. Und als ich eingeschaltet hat, stand schon 3-0.
War durch, ja.
Und nachdem ich ausgemacht hat, hat Dortmund das 4-0 gemacht. Und ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Dortmund hat das Spiel Anführungsstrichen dominiert.
Ja, 4-0 ist ja schon sehr deutlich. Was ich Dortmund nicht zugetraut hätte. Ich habe ja wirklich auf die Reaktion von Frankfurt getippt.
Ja, ich hätte Dortmund schon einen Sieg zugetraut.
Ja, aber nicht 4-0, eher so ein 2-1 oder so.
Ja, so ein 2-1 oder 1-0, 1-1 und dann 2-1 machst, so. Mhm. Auch alles nicht schön, auch nicht viele Torschüsse, so ein bisschen rumgewurschtelt, wie es eigentlich schon die ganze Saison so ein bisschen ist. Oder was ist die ganze Saison? In diesem Jahr? So.
Ja, dass du am Ende gewinnst, aber nicht den Gegner abschießt oder sehr dominant bist, hundertprozentig.
Und ich behaupte auch, das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wieder. Wenn ich auf die Statistiken gucke, Dortmund hat 14 Torschüsse, Frankfurt 9.
Ja.
Ballbesitz 54 zu 46.
Für Dortmund.
Ja, aber das ist jetzt nicht so ein krass dominantes Spiel. Frankfurt ist auch mehr Kilometer gelaufen.
Das stimmt, aber Dortmund hat relativ schnell 3-0 geführt. Und wahrscheinlich werden die es dann ein bisschen verwaltet haben in der zweiten Halbzeit und laufen lassen haben. Wenig zugelassen. Frankfurt ein bisschen den Ball überlassen, vielleicht auch mal einen ungefährlichen Abschluss, ne, und Frankfurt dann viel hinterher gewesen. Also könnte ich mir jetzt das vorstellen, dass es so, dass so denn der Spielverlauf war in der zweiten Halbzeit.
Ist wahrscheinlich so. Ich muss mal kurz hier schauen. Ja, es ist wirklich so, glaube ich, so gewesen. Was jetzt, aber jetzt die entscheidenden Sachen, wie wertvoll ist dieser Sieg?
Das hängt ganz an Dortmund. Kann wirklich der Momentum-Shift im Meisterschaftskampf gewesen sein? Dortmund darf sich das jetzt aber die letzten 5 Spiele nicht nehmen lassen, weil jetzt haben sie es in der eigenen Hand und der Weg ist nicht mehr endlos weit.
Das ist richtig. Und also, und wo ordnest du diesen Sieg so ein? Also, ist das jetzt, ist das wirklich der Momentum-Shift, wo du sagst, ja, okay, ist wie bei HSV gegen St. Pauli?
Ja.
Oder ist das eher ein
einfach
2-0, 2-1 Spiel, was sie 4-0 gewonnen haben mit ein bisschen Glück und sie sind noch nicht durch und das ist sehr, sehr fraglich, ob sie Meister werden.
Durch sind sie noch nicht. Ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass sie das Spiel relativ souverän 4-0 gewinnen, weil ich wirklich gedacht habe, dass Dortmund mehr Nerven zeigt. Einfach nachdem sie gegen Stuttgart letzte Woche diesen Moment, also die Chance auf diesen Momentum-Shift einmal aus der Hand gegeben haben, hätte ich gedacht, dass sie es wieder machen. Das haben sie wirklich gut gemacht und sich dadurch, wie ich eben schon gesagt habe, die Meisterschaft so ein bisschen in die eigene Hand geholt. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt noch nicht einschätzen, ob sie dem Druck standhalten? Ich würde da gerne nochmal 1-2 Spieltage weitergehen, um das dann final zu beurteilen, ob Dortmund wirklich Meister-ready ist.
Ja, da bin ich auch gespannt, ob sie wirklich Meister-ready sind. Das Restprogramm ist jetzt nicht so schwer.
Sag mal, hast du es da auf?
Ja. Freitag gegen den zukünftigen Verein von Felix Passlack.
Oh, gegen Bochum. Genau, hört unsere Sonderfolge zum Wechsel von Felix Passlack zum Revierhammer.
Ja, dann gegen VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Augsburg und zum Schluss Mainz.
Ist schwierig. Eigentlich müssen die alle 5 gewinnen. Ich habe kurz überlegt, welches der Stolperstein werden könnte. Und der einzige Stolperstein, den ich sehe, ist Mainz am letzten Spieltag.
Ich auch.
Aber du spielst zu Hause, ne?
Ja.
Boah.
Bochum am Freitag ist immerhin ein Derby.
Aber ist zu klein, glaube ich. Aber ist in Bochum, ne?
Nee, zu Hause.
Auch zu Hause.
In Bochum, sorry.
Meine ich doch. Boah. Ich finde es aber krass, letzter Spieltag gegen Mainz zu Hause. Nee, das lässt doch. Haben die haben noch kein Heimspiel verloren, ne? In der Bundesliga?
Meine solche Sachen nicht.
Die habe ich auch nicht aber vorbereitet, die Statistik. Aber ich bin mir
ziemlich sicher. 3 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele.
Was sind die Auswärtsspiele?
Ja, Bochum und Augsburg. Der Rest zu Hause.
Augsburg ist 33. Spieltag?
Ja.
Augsburg ist der Stolperstein. Ich glaube, Augsburg ist der Stolperstein.
Augsburg nur für Bayern München.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, Augsburg, das wird ein ganz heißes Spiel. Da könnte das finale Momentum für die Meisterschaft fallen. Wobei ich Bayern
spannend wäre auch, letzter Spieltag gegen Mainz. Weil gestern hat Dortmund gegen Mainz auch im A-Jugend-Bundesliga-Finale gespielt.
Und hat verloren.
4-2 in Verlängerung.
Und sich dann
gegen der Verein, erste FFC Mainz 05 zur Nemesis von Borussia Dortmund dieser Saison?
Das ist die Frage. Bayern-Nemesis sind sie ja schon. Die letzten 3 Heimspiele hat Mainz gegen Bayern gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Bundesligisten das von sich behaupten können.
3-1, 3-1, ne?
Ja. Das können ja auch nicht so viele Bundesligisten von sich behaupten, 3-mal im Stück zu Hause gegen Bayern gewonnen zu haben. Also es bleibt wirklich heiß. Es bleibt heiß und ich kann es dir noch nicht genau sagen. Ich behaupte,
es sind also ein paar Faktoren, die entscheidend sind für die nächsten Spiele. Es müssen alle fit bleiben.
Wichtig.
Vor allem
Daniel Mahlen
muss fit bleiben.
In aktueller Form definitiv.
Innenverteidigung ist auch ein Faktor. Lauterbeck ist wieder verletzt raus. Es spielen Hummels und Süle. Durchschnittsgeschwindigkeit 14? Im Vollsprint.
14 km/h.
Max 25.
So ungefähr. Boah, das ist auch wirklich, also mit der Innenverteidigung, dass du damit eine Chance hast, deutscher Meister zu werden. Aber ich freue mich schon auf die Folge, wo wir die Saison analysieren, nach dem 34. Spieltag.
Ja, das sind die beiden Faktoren. Wenn Hummels und
Süle,
die werden wahrscheinlich den Großteil der letzten 5 Spiele beschreiten. gut zusammen harmonieren und gut spielen, dann kann es was werden.
Ja, sonst sehe ich da auch nicht so die... Ja, Kobel darf sich vielleicht auch nicht nochmal verletzen?
Nee, nein. Ja, also, kann auch ein Faktor sein, aber den sehe ich nicht so verletzungsanfällig wie ich, den Rest.
Nee, das stimmt.
Es kann ja auch nochmal sein, dass Hummels sich nochmal verletzt. Oder
Süle ja auch.
Die sind ja, also...
Ja, die Hummels sind ja beide.
Alt, ne?
Ja, und Süle eh anfällig.
Genau. Und so viele Innenverteidiger hast du denn noch nicht mehr?
Nee, da muss hier wieder Koulibaly beim Ball sammeln.
Ja, nee, also muss er nicht.
Nee, aber dann muss er spielen erstmal.
Er muss spielen, ja. Ah. Und Emre könnte auch noch spielen.
Ah ja, stimmt. Emre und Koulibaly, oh, das finde ich, die würde ich ganz gerne mal sehen. Die hätte was für mich. Ah.
Muss ich nicht unbedingt. Muss ich nicht haben. Können sie nächste Saison in der Vorbereitung irgendwie mal ausprobieren, aber nicht
gegen
jetzt.
Gegen Twente Enschede oder so bei einem Vorbereitungskampf.
Ja, keine Ahnung. Mir egal.
3x45 Minuten spielen. Ja, schwierig. Ja, ich kann mich da auch nicht so ganz mit anfreunden. Es gibt ja so eine innere Stimme in mir, die das Marco Reus gönnen würde. Und dass
er Innenverteidiger zu spielen?
Nein. Deutscher Meister zu werden und dann seine Karriere zu beenden. Dass er einfach sagt, okay, ich habe die Schale gewonnen und ich höre jetzt auf. Also ich verlängere nicht und woanders hingehen tue ich sowieso nicht mehr. Und mehr kann ich mit meinem Verein nicht erreichen. Gibt so eine ganz leichte Tendenz, die sagt, das würde es für mich für ein Jahr verargumentieren, wenn Bayern nicht Meister wird.
Wäre eine kleine Cinderella-Story für den kleinen Marco.
Ja, und die finde ich ganz gut, weil ich ja sowieso immer der Überzeugung bin, dass Marco Reus vom Potenzial her mit weniger Verletzungen eine viel, viel krassere Karriere hätte haben können.
Absolut. Und ich sage auch immer noch, hätte er sich damals vor der WM 2014 nicht verletzt,
wären wir nicht Weltmeister geworden.
Doch, wäre er mit ein Kandidat gewesen für den Spieler des Turniers und danach wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit für eine große Geldsumme nach Spanien gegangen, zu Barcelona oder Real Madrid.
Also, dass er dann den James Rodriguez-Weg in erfolgreich gegangen wäre?
Ja.
Hypothetisch? Oh, aber da könnten wir auch nochmal eine Sonderfolge zu machen, weil ich glaube, mit Marco Reus wären wir 2014 nicht Weltmeister geworden. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber ein anderes Thema. Wenn ich schon die internationalen Vereine angerissen habe, meinetwegen können wir den Bundesliga-Block auch closen.
Ja.
Uns darauf einigen, dass Dortmund Meister wird.
Noch nicht.
Also diese Saison. Marco Reus am Ende in der 89. Minute gegen Mainz eingewechselt wird. Und am Ende dann die Meisterschale hochhalten darf.
Ja, könnte ich mit mir selbst argumentieren. Ich habe ja auch nichts gegen Dortmund, aber das muss ja nicht sein.
Kommen wir auch, apropos Meisterschale, Hund hochhalten. Wer kann nächstes Wochenende die Meisterschale? Nee, das ist ja keine Meisterschale, oder?
Das ist Pokal. Das Scudetto ist ein Pokal.
Ja.
Das ist so eine goldene Stele mit so Tellern drumherum.
Tellern.
Der ist eigentlich ganz schön, das geht. Also,
schöner als die Meisterschale?
Jeder Meisterschaftspokal in den europäischen Top 5 Ligen ist schöner als... Nee. Ich nehme alles zurück. Der Meisterschaftspokal in Frankreich sieht schlimmer aus. Aber wenn du die Meisterschaftspokal...
Ist das nicht auch so ein komisches Fünfeck oder sowas?
Ja,
das
ist ganz, ganz gruselig. Ja. Also wenn du die Pokale für den Meistertitel in den Top 5 Ligen ranken musst, dann ist Frankreich ganz unten, dann kommt Deutschland, dann kommt Spanien, dann kommt Italien und dann kommt England für mich. England ist für mich Nummer 1, Premier League. Ja. Zum eigentlichen Thema, Neapel schlägt Juventus und kann, wenn Lazio nächste Woche nicht gewinnt, italienischer Meister werden.
Spielen die zeitgleich, weißt du das?
Nee, ich bin ganz ziemlich sicher, werden die nicht zeitgleich spielen. Die werden versetzt spielen.
Ja, stimmt,
spielen.
Ist ja Italien nicht letzter Spieltag. Ja. Da wird jedes Spiel gestückelt. Wer spielt zuerst, weißt du das?
Nee, so tief habe ich nicht reingeguckt. Mach mal kurz Live-Recherche.
Ich schau mal direkt nach. So. Ah, Neapel spielt Samstag 15 Uhr. Und das ist auch ekelhaft. Kannst du nicht machen.
Was ja, also es ist ja eigentlich nicht wichtig. Also ob die jetzt nächste Woche schon Meister werden durch einen Ausrutscher von Lazio oder eigenständig die Woche drauf.
Ja, aber ist auch uncool. Wenn gewinnst du Samstag und dann guckst du Sonntagmittag Italien gegen, also Inter Mailand gegen Lazio Rom und dann wärst du Meister am Fernseher.
Boah, ich bin mir ziemlich sicher, das wird so kommen. Ganz ehrlich, das ist in Neapel so egal. Hast du die Bilder gesehen nach dem Juve-Sieg?
Alter!
Also als hätten sie gerade dreimal hintereinander in der Champions League gewonnen. Und die haben nur ein Ligaspiel gewonnen. Das war wirklich komplett absurd. Also weiß ich nicht, was da nächste Woche passiert, wenn sie Meister werden. Wir müssen das Stadion wieder umbenennen. Dann heißt das Maradona Cavazzaglia, San Paolo, Napoli.
Nee, das heißt für immer hier Maradona.
Das stimmt, aber es wäre schon für Neapel eine ganz besondere Mannschaft, ne? Wenn es die ist, die nach knapp 30 Jahren wieder italienischer Meister wird.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, am nächsten Tag, also generell wird der Tag dann Neapel ein Feiertag oder am nächsten Tag ist hier ein Day off.
Nicht nur am nächsten Tag, ich glaube, da ist eine ganze Woche, da ist eine Week off.
Week off.
Ja, wirklich, da ist komplett eine Week off.
Wer am Wochenende auch ein Day off gemacht hat.
Das ist eine Überlänge, die hatte ich auch gerade im Kopf. Die war ganz stark. Tottenham. Alter. Da war alles off. Die haben auch ihren Interimstrainer wieder rausgeschmissen, ne? Heute.
Ja? Hm? Ich habe die Highlights geguckt und ich wusste, dass das Spiel 6-1 ausgegangen ist, aber ich wusste nicht, dass die nach 21 Minuten 5-0 geführt haben.
Ja, hast du Isak gesehen, glaube ich, nach dem 5-0, wie er so unglaublich in die Kamera guckt und so guckt, so, ich habe gerade in anderthalb Minuten zwei Tore geschossen, wir für ein 5-0 und der Ball war einfach schon wieder drinne.
Und normalerweise ist es der Moment, wo du die Playstation ausmachst?
Ja, wirklich so, und du denkst so, also wenn du online spielst, macht der Gegner dann die Playstation aus?
Ja, ja.
Das ist eigentlich der Moment, wo das Spiel vorbei ist. War es dann ja auch, aber mein Gott, Spurs. Aber ich sag ja wieder, Newcastle, mein Lieblingsprojekt, im europäischen Fußball überzeugt wieder.
Nachhaltig.
Ja.
Überzeugen sie.
Ja, weil die den Kader auch nachhaltig aufbauen. Das muss, trotz all des Geldes, ne, und dass ein Alexander Isak mit 70 Millionen zu teuer war, haben wir auch schon gesagt. Aber 15 Premier League Spiele die Saison, 10 Tore, zweitbeste Scorerquote nach Erling Haaland in der Liga.
Bei Isak.
Ja, vielleicht ist das wert.
Ja, anscheinend. Hätte nicht gedacht, dass er sich da so krass durchsetzt. Aber sind jetzt Dritter noch.
Haben ein Spiel mehr, ne? Weil ManU Pokal gespielt hat.
Ja, genau. ManU spielt noch gegen FC Chelsea.
Ja, nach dem Spieltag. 25.05. Oder? Ja.
Wenn sie ja. ManU da gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so gering.
Nee, würde ich auch nicht ausschließen.
Dann sind sie nur in Anführungsstrichen Vierter, aber.
Das reicht auch für die Champions League. Ich glaube, das ist schon ein großer Erfolg. Ist egal, ob die Dritter oder Vierter werden.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Sollten sie schaffen.
Denke ich auch. Und am Wochenende ist halt, genau, das hast du jetzt schon angesprochen, der Pokal, FA Cup, City und ManU.
Im Finale find ich ganz charmant. Freue ich mich drauf.
Ja, es wird ein heißer Ritt.
2. Juni in Wembley.
Ja.
Heißer Ritt war auch das Halbfinale. ManU gegen Brighton. Elfmeterschießen, 7-6, weil Marsh von Brighton am Tor vorbeigeschossen hat. Und dann habe ich einen ganz interessanten Fakt gesehen. Er hätte nur aufs Tor schießen müssen und er wäre wahrscheinlich drin gewesen, weil David De Gea hat die letzten 29 Elfmeter, die gegen ihn aufs Tor geschossen wurde, nicht gehalten.
Ui.
Ja, den fand ich gut.
Ich habe noch einen spannenden Fakt für City.
Die haben souverän gewonnen.
Ja, und die haben einen ganzen FA Cup in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert.
Oh, das wusste ich nicht. Das ist krass.
Ja.
Dann bin ich ja so ein bisschen Statistik-Nerd und wünsche mir, dass sie auch im Finale kein Gegentor kassieren.
Dann können sie ja nicht verlieren.
Verlieren ja auch nicht.
Aber wem gönnst du das mehr?
Boah, das ManU ist mir so egal. Nee, wirklich. Also die haben wirklich ihre Tradition und ihre Marke so runtergewirtschaftet die nächsten 10 Jahre. Und das ist mein 4. Call heute mit. Machen wir eine Sonderfolge zu.
Ja. Nee, die Liste wird immer länger.
Also, ne, so viel Wochen Sommerpause haben wir gar nicht. Müssen wir doppelt veröffentlichen.
Ja.
Nee, ist mir im Grunde egal. Aber wenn, meinetwegen City. Sollen die auch den FA Cup gewinnen? Sollen die Champions League gewinnen?
Ich wünsche es mir. Wout Weghorst. In der 90. plus 2. Macht das 1-0.
Boah, wäre das bitter. Das wäre so bitter.
Für City, ja. Wenn Wout Weghorst.
Nee, das wäre bitter für den Weltfußball. Sorry. Das wäre einfach bitter für den Weltfußball, wenn Wout Weghorst ein FA Cup-Finale entscheidet zwischen ManU und City. Boah. Nee. Lass doch einfach Julian Alvarez 2 Tore machen und dann gewinnen die das Spiel 3-0. So, dann macht Haaland noch eins und
dann. Dann möchte ich aber, das dass Haaland mehr Tore macht.
Ist mir gehabt. Den fällt schon was ein da im Juni in Wembley. Sollen die das machen?
Wer am Wochenende auch wenig Tore gemacht hat, aber trotzdem gewonnen
hat,
ist der FC Barcelona.
Das stimmt, aber die haben gegen Atletico gewonnen. Da musst du auch nicht viele Tore machen, weil da kriegst du wenig Chancen.
Stimmt. Ja. Und Ter Stegen damit?
Zum 23. Mal ohne Gegentor.
Genau.
Und er hat 9 Gegentore die ganze Saison. Völlig absurd.
Und wenn er das nächste Spiel auch unentschieden spielt, kann er den Rekord von Claudio Bravo aus der Saison 2014-2015 einstellen und somit auch einen neuen europäischen
Rekord aufstellen.
Ja, genau.
Was ja ganz witzig ist.
Oder hat er nicht jetzt schon Claudio Bravo eingestellt?
Er hat ihn eingestellt mit 23.
Ja, genau. Und genau, wenn dann jetzt, genau, so war das.
Ja, nächste Woche kann er ihn brechen mit 24. Was ja auch witzig ist, da Claudio Bravo und Ter Stegen ja im ersten Jahr noch zusammen bei Barca gespielt haben, wo er diesen Rekord aufgestellt
Stimmt.
hat.
Stimmt. Und da war Claudio Bravo der erste Torwart.
Genau, da war Claudio Bravo der Liga-Keeper und Ter Stegen hat in der Champions League gestanden. Und hat Bravo diesen Rekord aufgestellt und Ter Stegen Champions League gewonnen mit Barca.
Und jetzt mal eine kurze Frage. Ja. Wo spielt Claudio Bravo jetzt?
Boah. Spielt er noch bei Betis Sevilla? Richtig, ne?
Ja, richtig.
Ich war mir nicht 100% sicher, weil der schon um die 40 sein muss. Ja. Ne, der spielt noch bei Betis Sevilla. Auch eine gute Saison, sind Fünfter.
Stimmt.
Barca wird souverän Meister werden. Was aber ganz interessant war, Atletico hat seit 3,5 Monaten kein Spiel mehr verloren in der Liga. Und das letzte Spiel, was sie verloren hatten, war das Hinspiel gegen Barca. Und danach haben sie 10-mal gewonnen und 3-mal unentschieden gespielt. Ja. Und werden am Ende wahrscheinlich Zweiter. Weil ich glaube, Real wird irgendwie die Liga noch botteln, wenn die irgendwie Dritter oder so.
Ja, ist denen ja auch scheißegal. Champions League-Sieger und Liga-Dritter. Ob du Zweiter oder Dritter wärst.
Das ist wirklich egal. Da geht es ja nur ums Selbstverständnis.
Ja.
Eigentlich können wir damit schon zur Champions League kommen. Ich habe da aber noch eine kurze Frage. Willst du noch über Chelsea sprechen? Weil ich möchte nicht. Für mich können wir das eine Woche aussetzen.
Möchtest du darauf hinaus, dass Nagelsmann gesagt hat?
Gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung getroffen hat. Eine Business Decision getroffen hat.
Persönlich gute Entscheidung für ihn.
Ja. Das hätte ich nämlich auch gemacht. Also wahrscheinlich hätte ich es mir auch angehört an seiner Stelle. Was sie anbieten.
Ist ja, so wie ich jetzt gelesen habe, ist die Spurs höher in der Verlosung als Chelsea.
Weil es wahrscheinlich das interessantere Projekt ist und weil du da dann doch noch einen Tick ruhiger arbeiten kannst. Als bei Chelsea.
Ich glaube, hat seine Schlüsse schon aus den Bayern ausgezogen.
Ja, und nimmt diesen halben Schritt zurück. Genau, einmal, um dann wieder das Regal hochzugehen.
Dann gewinnt er vielleicht den League Cup oder FA Cup, kommt in der Champions League weiter, wie sie sonst gekommen sind.
Und kommt überhaupt erstmal in die Champions League? Ist ja auch nicht selbstverständlich in England. Weil da gibt es ja 6-7 Mannschaften, die in die Champions League kommen können. Und wie du sagst, vielleicht würde er, wenn er Tottenham Trainer wird, einen Pokal gewinnen. Was
Deutscher Meister sagt schon, der Premier League-Sieger wird er nicht werden.
Nee, aber reicht ja schon, wenn du irgendwie FA Cup, wie du schon sagst, oder Liga-Pokal gewinnst, dann bist du bei Tottenham ja schon so elementar viel weiter als jeder andere Trainer. Dann kriegst du ja fast eine Statue vom Stadion.
Du bist ja schon, glaube ich, der erfolgreichste Trainer der letzten
10 Jahre. Ich glaube, 2012 haben sie zuletzt den League Cup gewonnen. Und ich glaube, das war mit Harry Redknapp, aber ich bin mir nicht sicher.
Und die waren noch im Champions-League-Finale.
Ja, 18-19 gegen Liverpool. Ja,
aber dann zählt Pochettino. Das als richtiger Erfolg, oder?
Nee. Weil du wirklich aufgrund von Ajax' Unfähigkeit überhaupt in das Finale gekommen bist, weil Lucas Moura das beste Spiel seines Lebens gemacht hast und weil du im Champions-League-Finale gegen Liverpool komplett chancenlos warst.
Okay.
Ja, und es wirklich ein schlechtes Champions-League-Finale war.
Aber Champions-League?
Ja.
Wollen wir zur Champions League kommen?
Ach, da sind wir bei Chelsea. Das ist ja klasse. Das ist das erste Spiel ja ganz oben im Skript. Da freue ich mich ja.
Verrückt.
Ja. Ne?
Ja, also gut. Keine Überraschung, ne? Also das.
Ich würde sagen, das ist wirklich das Spiel vom Dienstag, wo wir weniger drüber reden sollten. Weil Chelsea war natürlich chancenlos. Chelsea hat natürlich verloren. Ne? Man muss jetzt sagen 2-0 für Real. Chelsea hat auch nie versucht, dieses Spiel überhaupt zu gewinnen. Glaube ich. Anhand der Aufstellung.
Ja, also unterschreibe ich alles so.
Frank Lampard, 4. Spiel, 4. Niederlage. Er hat 8 defensive Spieler aufgestellt und er hat es mit N'Golo Kanté auf der 10. Ich möchte es nicht mal mehr versucht nennen. Er hat ihn dahingestellt.
Frage mich, also muss ja irgendwie weiterkommen. Spielst du mit 8 defensiven Spielern?
Also du solltest zumindest, also sie haben ja 2-0 das Hinspiel
nicht
verloren.
Nicht mal Fußball in den 2000er Jahren, wo du das noch machen konntest, wo jede Mannschaft gefühlt so gespielt hat.
Also ich finde, du sendest damit ja auch in erster Linie, du musst in dem Spiel ja nicht weiterkommen. Champions League Viertelfinale.
Wofür schonst du dich? Für die Liga?
für gar nichts. Du solltest dann, 2-0 ist nicht komplett aussichtsloses Ergebnis, und du solltest, wenn du zu Hause spielst, deinen Fans wirklich zumindest die Message senden, auch versuchen, das weiterzukommen.
Ja, auch das. Und wenn ich, also 2-0, ja, was muss ich machen? Ich muss Tore schießen. Ich darf natürlich auch keine bekommen, aber ich muss Tore schießen. Und wer schießt, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass viele Tore erzielt werden?
Wenn ich nicht mit N'Golo Kanté auf der 10 spiele.
Und mit mehr offenen Spieler. Also,
ja. Tut mir leid. Ja, deswegen.
Also, da frage ich mich, was der Frankie da macht. Und er verbaut somit, gut, hat er sich vielleicht auch schon vorher, nein, seine Trainerkarriere damit, ne? Also, wer nimmt den noch als Trainer?
Keiner. Aktuell, selbst ein Steven Gerrard, der ja bei Glasgow sehr erfolgreich war und bei Aston Villa eine gute erste Saison hatte und dann eben in der zweiten rausgeflogen ist, hat ja noch keinen neuen Job. Also wie soll Frank Lampard denn vor Steven Gerrard einen neuen Job kriegen als Trainer? Das sehe ich alles nicht. Vielleicht sollte der Experte werden. Irgendwie, keine Ahnung, kann er Micah Richards hier bei BBC ersetzen?
Ja.
Immerhin kann man ihn nicht so fronten wie Micah Richards.
Nicht ganz, aber hat Lampard hat zweimal die Champions League?
Einmal. Zweimal im Finale gewesen.
Ja, dann kann er aber nicht, nee, das geht nicht.
Nee, das wär zu langweilig, ne, wenn du Champions League Winner with, Champions League Winner with, Champions League Winner with sagst.
Ja, das geht nicht, geht nicht.
5 Appearances in the competition, einer meiner absoluten Lieblingsmemes.
Ja. Was du auch nicht gesehen hast.
Was hab ich nicht gesehen?
Oder was wir beide nicht gesehen haben, dass AC Mailand gegen Neapel weiterkommt.
Nee, aber wir sagen, das Spiel habe ich gesehen. Aber, aber ich habe es nicht so getippt. Das stimmt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Aber anhand der zwei Spiele ist es für mich nicht unverdient. Es ist okay, dass Milan weiter ist.
Absolut, ja, natürlich ist es okay, dass Milan weiter ist. Es ist aber irgendwo schade. Stell dir vor, die holen das Double. Das wäre total.
Ja, dann, komm überhaupt dann, in dieses Finale.
Ja, auch wenn ihr, ja, auch das, aber wenn sie das Double gewinnen, dann nennen die das Stadion vielleicht wirklich um.
Ja, dann nennen sie es Viktor Kvaratskhelia.
Ja.
Oder Kvisha Osimhen. Kannst dir aussuchen, was du besser findest. Ja, schade für Neapel. Ich war wirklich bei Milans Inkonstanz in der Liga, dass das ein Faktor ist. Big Game Milan ist zurück und die haben einfach stark gespielt und effizient gespielt. Und jetzt mein Hot Take, habe ich auch so ins Skript geschrieben, ist die linke Seite von Milan aktuell die beste der Welt? Gibt es eine Mannschaft, die eine bessere linke Seite hat als Theo Hernandez und Rafael Leao? Man denkt wirklich lange nach, ne? Du kannst alles durchgehen und ich komme zu keinem Ergebnis. Mannschaftlich und in ihrer Geschlossenheit, sind klar, sind City und Real besser als Milan.
Frimpong? Spielt rechts, ne? Ja.
Ja. Du warst bei Frimpong Diaby?
Ja, irgendwas bei Leverkusen so.
Ja, von der Form her nicht schlecht, aber die beiden, also Leao war ja auch wieder der entscheidende Faktor. Der war in allen drei Spielen gegen Neapel jetzt der entscheidende Faktor. Sowohl im Ligaspiel, was sie 4-0 gewonnen haben, im Hinspiel und im Rückspiel. Und dass Kvaratskhelia einen Elfmeter verschossen hat. Zur richtigen Unzeit.
Stimmt, ja.
Ja, wobei Milan hat auch einen Elfmeter verschossen, muss man auch dazu sagen. Giroud hat auch einen Elfmeter verschossen.
Ja.
Da war noch genug Zeit, um zurückzukommen, als Kvaratskhelia den Elfmeter verschossen hat, weil da hatten sie noch 10 Minuten. Das war in der 82. Minute. Also es ist wirklich ein bisschen unglücklich gelaufen für Neapel. Dafür haben wir jetzt die Neuauflage des Milan-Derbys im Champions-League-Halbfinale.
Weil Inter und gegen Benfica weitergekommen ist.
Genau. Auch so ein Spiel, das habe ich nicht gesehen, weil ich wieder Einzelspiel Neapel-Milan geguckt habe, weil ich es interessanter fand. Aber da muss es ziemlich zur Sache gegangen sein. 3-3, rauf und runter.
Die haben erst 3-0 oder 3-1 geführt. Und dann haben sie gesagt, so, ja, hier, Chili Vanilli. Und dann hat der Benfica nicht mehr so Chili Vanilli gemacht. Die haben noch ein paar Tore geschossen.
Sind sie aufgewacht nochmal, ne?
Ja. Aber ich finde gut, dass Inter weitergekommen ist. Wann hast du Inter gegen AC Mailand? Was für ein Halbfinale.
Das ist schon wirklich attraktiv. Also, das klingt schon wirklich.
Wird vielleicht wieder das schönste Spiel. Aber von der Voraussetzung, geil. Auch geil. Du spielst zweimal im gleichen Stadion.
Spielst zweimal in San Siro. Und San Siro soll ja nächstes Jahr abgerissen werden und durch ein neues Stadion ersetzt werden. Also ist das nochmal ein grandioser Schlusspunkt für das Stadion.
Wenn wir schon Vlogs machen würden, würde ich sagen, Kinder.
Das wäre auf jeden Fall ein Ziel.
Schönstes Spiel?
Nee, so schön war das nicht. Also das habe ich ja auch als Einzelspiel gesehen. Ein Wunder, dass Bayern ein Tor geschossen hat durch einen Elfmeter. Und wir sind schon wieder bei Bayern München. Wollen wir jetzt nochmal über Bayern München reden in der Tiefe?
Lass uns kurz halten. Also, ihr habt ja schon letzte Woche gesagt, so, ich würde das Bayern gönnen. Ich sehe Bayern auch, dass sie das gewinnen können. Die waren auch in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit, die waren auch irgendwo drauf und dran, ein Tor zu schießen, weil sie die spielbestimmendere Mannschaft gewesen sind.
Sie haben auch wirklich mal wieder nicht so schlecht gespielt.
Aber
mein Hot Take, wie immer, Leroy Sané wird nie in einem großen Spiel ein Tor schießen.
Auch das. Es fehlte die Durchschlagskraft vorne. Die haben vorne halt einfach keine Tore geschossen.
Braucht Bayern einen neuen Stürmer? Braucht Bayern eine starke, klare Nummer 9?
Ja.
Ja, die Antwort ist einfach ja.
Und da frage ich mich, warum? Gut, es ist ein super wichtiges Spiel. Ich weiß auch nicht, wie die Qualität ist in der zweiten Mannschaft nicht, aber in der U-Mannschaft und ob sie da nicht einen Spieler haben. Ey, die.
Der Stürmer spielen kann?
Ja, genau. Also, du.
Aber Schupo hat doch gespielt. Die haben sich extra für das Spiel fit gespritzt. Der war doch gegen manchen wieder verletzt. Die haben sich nur dafür fit gespritzt, für das Spiel.
Hat nichts gebracht.
Nee, hat wirklich nichts gebracht. Dann hast du noch Upamecano, der wieder ungewollt unglücklich aussieht, weil er da irgendwie, keine Ahnung, die Eiskunstlaufbahn in der Allianz Arena entdeckt. Und du hattest ja sogar ein bisschen Momentum, als Haaland den Elfmeter verschossen hat.
Ja. Was, übrigens, Elfmeter. Was sagst du zu den Elfmetern? Was sagst du zum Schiedsrichter?
Das gleiche wie Tuchel. 6 Sätzen.
Unabhängig. So schlimm fand ich das jetzt nicht.
Doch, doch. Also wenn du wirklich in der Tiefe in die Entscheidung gehst, war das wirklich schlimm.
Was war denn das Schlimmste? Oder wieso so schlimm?
Die Linie war nicht konsequent, denn dieser Elfmeter-Pfiff gegen Upamecano war ein Witz. Den habe ich immer noch nicht verstanden.
UEFA Champions League Regelwerk war das vollkommen in Ordnung.
Hat der Ball die Hand berührt oder sind wir im UEFA Champions League Regelwerk, dass die Intention der Vergrößerung der Körperfläche mit der Hand in einer unnatürlichen Bewegung bereits als Vergehen zählt?
Anscheinend ja.
Boah.
Ja, also, ey, ich als Fußballer, also der Ball, die Richtung hat sich minimal verändert. Und nur zum Vorteil von Manchester City?
Stimmt, nee, das war ein Torschuss sogar.
Ja, das war ein Torschuss, ja.
Stimmt, den hat Sommer noch relativ gut gehalten.
Hätte Upamecano den nicht abgefälscht, wäre da zentraler, also minimal zentraler aus Tor gekommen, hätte Sommer ihn vielleicht festgehalten. Vielleicht, ist ja nicht so eine große Stärke.
Auf der Linie ist er stark, nur zu klein.
Ja, also der Elfmeter gegen Bayern fand ich weniger Elfmeter als der Elfmeter für Bayern. Aber da sage ich ja, okay, den kann man pfeifen.
Das war einfach nur komplett sinnlos, weil aus der Aktion wäre nie was Gefährliches entstanden und dann da irgendwie auf der Grundlinie die Körperfläche zu vergrößern.
Ja.
Ist dann auch irgendwo ein Spielerfehler.
Ja, aber so krass, extrem schlimm, es war jetzt keine 6 vom Schiedsrichter, wie Tuchel das gesagt hat.
Oh doch, da gehe ich schon mit. Das war schon wirklich schlimm.
Es war nicht gut, aber es war nicht grotesk schlecht, dass er das Spiel massiv entschieden hat oder beeinflusst hat.
Ja, okay, ja, das kann man sagen. Also er hat niemanden unnötig vom Platz gestellt. Er hätte Upamecano vom Platz gestellt, wenn es nicht abseits gewesen wäre, was auch okay gewesen wäre. Trotzdem war das nicht doll. Nichtsdestotrotz muss er am Ende sagen, dass City schon verdient weiter ist.
Ja, absolut, absolut. Da hat City nichts anbrennen lassen, aber die sind da souverän durchmarschiert. Nachher im Endeffekt. Und die haben ja auch irgendwo gut verteidigt, weil ich kann mich jetzt nicht an eine so dermaßen klare Torschance in der ersten oder zweiten Halbzeit oder gerade ersten Halbzeit.
Nur die von Sané.
Erinnern, außer die von Sané. Genau, da habe ich gerade, glaube ich, gerade reingeschaltet. Ja, du da alleine aufs Tor. Ist ja gut, der trifft ja eh nicht.
Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass du mir das sogar geschrieben hast.
Ja,
dass
genau.
Du in dem Moment eingeschaltet hast. Er läuft so quer aufs Tor zu und setzt ihn dann lang neben Pfosten, weil er eben auch keinen rechten Fuß hat. Also, ne, man könnte jetzt. Egal, der wird nie in einem großen Spiel treffen. Deswegen kann der auch. Machen wir uns für die Nachanalyse der Saison auf, was mit Leroy Sané nächste Saison passiert.
Machen wir.
City hat ihre Neuauflage gegen Real. Champions League Halbfinale. Die werden brennen.
Ja. Wann ist denn überhaupt der nächste Champions League Spieltag? Ich weiß es gar nicht.
Das musst du mir sagen. Du hast den Laptop auf und bist der Mann für die Live-Recherche im Podcast.
So, Champions League.
Wahrscheinlich nächste, übernächste Woche? Übernächste Woche.
Spielrunde.
Irgendwann im Mai.
Ja, 9.5. Da spielt Real gegen City und 10.5. Natürlich die anderen.
Jetzt wirklich, Milan gegen Real wäre so ein geiles Finale. Gab's, glaube ich, auch noch nicht, wenn ich's richtig im Kopf. Nee, das gab's noch nicht. Nicht in der Neuzeit, auf keinen Fall.
Ja, ich möchte Real schon im Finale sehen.
Ja, zweites Spiel ist nicht ganz so wichtig. Da bin ich dann immer eher bei Milan als bei Inter. So aus der Historie. City muss halt gestoppt werden in der Champions League. City
ja, definitiv. Also ja. Da kann man auch am besten so früh wie möglich und
sogar ins Finale, von Real.
Ob AC oder Inter ins Finale kommt, ist mir Lachs. Hauptsache Real. Und dann wird, denke ich mal, auch oder hoffentlich auch Real gewinnen. Weil ich gönne das den alten Männern. Ja. Luca und Toni.
Ja, mein Ding. Oh. Damit hast du eigentlich ungewollt jetzt die Abschlusskategorie eingeleitet. Das ist der perfekte Übergang, weil du Luca Modric gesagt hast.
Ach, herrlich. Ja. Da bin ich gespannt.
Ja, weil wir kommen zum interaktiven Teil.
Prime.
Wir spielen Prime. Und da du nicht weißt, was Prime ist, erkläre ich jetzt kurz Prime. Es ist ein Diskussionsformat und kein Quizformat. Die Regeln sind, es werden zwei Spieler, zwei Trainer oder zwei Positionsgruppen gegeneinander gestellt und miteinander verglichen. Es gibt keine harten Faktoren im eigentlichen Sinne. Also wir zählen jetzt nicht durch, der hat so und so oft die Champions League gewonnen, der ist einmal mehr Meister geworden, der ist irgendwie mal in der dritten Runde vom FA Cup Spieler des Spieltags geworden oder so. Sondern es gibt drei Fragestellungen. Subjektiv, wer hatte die bessere Karriere? Wer war overall auf die Karriere gesehen der bessere Spieler? Und welche Karriere hättest du lieber gespielt?
Oh, das hört sich spannend an, vor allem die letzte Frage.
Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe für heute als Einstieg für das Format drei Spielerpärchen ausgesucht, die wir anhand dieser Fragestellung ohne harte Faktoren miteinander vergleichen. Einzig aktiver Spieler, der heute noch vorkommen wird, ist Luka Modric, wo es aber schon funktioniert, die anderen spielen alle nicht mehr. Ja. Sind aber aus unserer Zeit, wo wir uns mit Fußball beschäftigen.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht Pelé gegen Johan Cruyff gestellt.
Das ist gut.
Dann fange ich auch direkt an mit meinem ersten Pärchen. Frank Lampard versus Michael Ballack.
Womit muss ich anfangen?
Es hat mir irgendjemand gesagt, dass es einfach wird. Erstmal vielleicht eine grobe Einschätzung, ne, was du von den Spielern hältst, wen du besser fandest. Und dann eben die Fragen, wer hatte die bessere Karriere? Wer war der overall bessere Spieler? Welche Karriere hättest du lieber gespielt?
Lampard, Ballack.
Die haben ja auch zusammengespielt.
Ich weiß. Beide schon mal eine krasse Karriere.
Ja.
Beide ähnlich.
Ja, also auch ähnliche Spielertypen, torgefährliche Mittelfeldspieler.
Genau. Lampard ein Stück weit torgefähiger als
Ballack, ja.
Ballack würde ich sagen, auch in seinen Leistungen.
Ja.
Souveräner. Also
ja. Lampard hat mal 22 Premier League Tore in der Saison geschossen, ja. Und ist Rekordtorschütze von Chelsea London overall als Mittelfeldspieler.
Deswegen halt, also halte Lampard dann schon für den besseren Spieler?
Ja, okay, geh ich mit.
So, und welche Karriere hätte ich gerne gespielt?
Man muss dazu sagen, dass Ballack natürlich diesen einzigartigen Faktor hat, dass er ein WM-Finale verloren hat, ein EM-Finale verloren hat und zwei Champions-League-Finals. 2002 gegen Brasilien.
Aber wie viele Champions-League-Titel hat er geholt?
Wer?
Ballack.
Ballack, kein.
Kein?
Nein.
Ballack nein?
Kein. Ballack hat alle seine großen Endspiele verloren.
Ach du Scheiße. Ich wollte gerade nicht sagen, ich hätte lieber die Karriere von Ballack gespielt, weil ich bei verschiedenen Clubs gewesen bin und eine stärkere Entwicklung genommen habe.
Ja, das so ist ein sich. Argument für Ballack.
So. Aber ist doch kacke, ich habe alle großen Spiele verloren.
Ja, das ist auch mein Downside an Michael Ballacks Karriere, wenn ich die so für mich bewerte.
Ich hätte dann, wenn er Champions League-Sieger, also wenn er alle Finals gewonnen hätte, hey, locker Ballack. Aber auf so würde ich schon sagen, Lampard.
Lampard hat sein zweites Champions, also eins hat er mit Ballack zusammen verloren, 2-8 ja, im Elfmeterschießen, sein zweites hat er gewonnen.
Genau.
Also er hat den großen Pokal und er ist 2005 Zweiter bei der Weltfußballerwahl geworden, Lampard.
Ja gut, zweite Plätze zählen nicht. Aber wir nehmen nur die Spielerkarriere, nicht die Trainerkarriere, ne?
Michael Ballack hat ja keine Trainerkarriere. Ja, es geht rein um die Spielerkarriere.
Ja, dann Frankie.
Frank Lampard?
Ja. Yeah.
Okay. Zweites Duell, Francesco Totti gegen Raúl González Blanco.
Raúl.
Okay. Bei was? Wer hatte die bessere Karriere? Wer war der bessere Spieler? Welche Karriere hättest du lieber gespielt? Alles drei Raul?
Ja,
Wirklich?
also Raoul, der bessere Spieler, hatte die bessere Karriere nationaler Ebene, also Vereinsebene.
Oder dreimal Champions League gewonnen.
Ja.
Raul.
Ja, sag ich ja.
Ja.
So, und da auf Nationalmannschaftsebene ist natürlich Totti besser, weil er Weltmeister geworden ist.
Ja, und im
So.
WM-Finale stand 2000 gegen Frankreich.
Ja, das ist natürlich. Wenn ich mich entscheiden würde, welche Karriere ich hätte spielen dürfen.
Das Fiese ist, es sind beides also Hometown Heroes.
Ja,
Das ist halt krass.
aber, ein Spieler hat da gespielt, wo man nicht spielen möchte als Dortmund-Fan. Und deswegen will ich Totti.
Das ist eine gute diplomatische Antwort.
Ist halt so.
Ich habe auch einen.
Also wäre er nicht zu Schalke gegangen, dann hätte ich auch Raoul gewählt, aber der ist halt dahin gegangen.
Willst du
Geht
einen
nicht.
Funfact zu Raoul?
Immer.
Raoul hat in seiner Karriere bis zu seinem Wechsel zu Schalke nie den nationalen Pokal gewonnen. Sein einziger Domestic Cup Sieg ist mit Schalke 04 der DFB-Pokal. Er hat
Nein.
mit Real nie die Copa del Rey gewonnen und nächster Fun Fact, im Jahr nachdem Raúl Real verlassen
Haben die Copa del Rey gewonnen?
in der Verlängerung gegen Barcelona 1:0, 2011, das war das Jahr, wo ich auf Abifahrt war und ich habe dieses Spiel live auf der Abifahrt geguckt. Nächster Fun Fact, wir haben Spielersaufen gemacht. Ich habe Gerard Piqué gezogen.
Nein, das ist doch Bildo, also einmal aus dem Stadion und wieder raus an der Seitenlinie vorbei,
Das
nee?
war später. Das
Ach
war Marc
so.
Bartra, den er da überrannt hat.
Stimmt.
Aber ich hatte Gerard Piqué. Und ich habe natürlich den in meinem Alkoholwahn den Big Ball Move gemacht. Ich würde gerne nochmal ziehen. Und wenn ich Messi ziehe, nehme ich Messi. Rate, was passiert ist.
Messi gezogen, du hast Messi genommen.
Ja, musste ich ja. Ich musste aus 16 oder 15 verbliebenen Spielern, die noch im Pott waren, habe ich nochmal gezogen, habe Messi bekommen. Der 60. Minute wurde es ganz, ganz schwierig. Da möchte ich nochmal an meinen Kumpel Lennart danken, dass er irgendwann mitgeholfen hat, als die zweite Flasche Wodka angebrochen wurde. Ne, es gab wirklich so Passagen wie Messi am Ball, Messi, 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 alles klar.
Ja, ist ja der Name ist halt auch so ganz so schnell, sind zwei Silben, Messi, Messi, Messi. Ist super.
Komplett verloren. Und zurück zum Thema. Bei overall besserer Spieler würde ich mit Totti gehen. Der stand nur nicht so im Rampenlicht, weil er eben beim AS Rom gespielt hat.
Meinst du vom
2,5 bis.
allgemeinen Skillset?
Ja, und allgemein von der Leistungsfähigkeit. 2,5 bis 2,7 Totti war wirklich. Da war Top 3 Spieler der Welt mit Kaká und Ronaldinho. Bin ich ganz, ganz bold und ganz, ganz sicher, dass Totti da wirklich unmatched war. Gerade das Jahr, wo Europas Top-Torjäger geworden ist.
Aber Raoul hat das über einen längeren Zeitraum hat er abgeliefert.
Würde ich auch widersprechen. Weil Raúl ist nur von Real mit, weil er das Level nicht mehr halten konnte. Mit 32.
Muss er mal Thomas Müller erzählen.
Das ist ein ganz anderes. Da, vielleicht irgendwann, wenn wir im dritten oder vierten Jahr vom Podcast sind, wird Thomas Müller hier auch nochmal Thema. Vielleicht stellen wir den dann gegen Raúl. Und dann ist die Frage, Raúl oder Thomas Müller? Ja. Mein letztes Pärchen, Luka Modric gegen Xavi Hernandez. Wenn man drüber nachdenkt, ist es
Nein,
für mich Luka
nein.
Modric clear. Komplett.
In allem. Über. Also
Oder?
alles.
Es ist Luka Modric, ne?
Ja.
Ja.
Oder? Ja, ist halt. Oh. Das ist sehr, sehr schwer. Luka Modric ist einfach erfolgreicher, aber am Verein. Aber nicht.
Ja, also, ne, wir haben zwar eigentlich gesagt, es gibt nicht so wirklich Hard Facts, sondern es
Ja,
geht wirklich um
aber.
die Leistungsfähigkeit der Spieler. Xavi ist zweimal Europameister geworden, einmal Weltmeister.
Ja.
Aber Luka Modric ist mit einem 3,5 Millionen Einwohnerland ins WM-Finale gekommen und ins Halbfinale.
Ja.
Und er ist noch mitten in der Ronaldo-Messi-Ära Weltfußballer geworden.
Ja.
Ein Champions League-Titel mehr. Steht 5 zu 4.
Ja, gut, dass wir subjektiv
Ja, es sind
bewerten
gerade, ich
wollen.
merke auch, es sind gerade ein bisschen zu viele Hardfakten für die eigentlichen Regeln meines Formats, was die Longevity von Modric ist viel, viel länger als die von Xavi. Xavi war mit
Auch.
37 nicht im Champions League Halbfinale, sondern in Saudi-Arabien irgendwo eine Düne umtreten.
Ja, ich finde es auch schwer, muss ich sagen, so zu vergleichen, wenn sie so weit außen, also im Alter so weit auseinander sind.
Ja, das stimmt. Die sind, warte, lass mich überlegen, sind 6 oder 7 Jahre auseinander. Es wirkt auch eher so, als hätten die länger gegeneinander gespielt, aber es ist wirklich nur der Zeitraum 2012 bis 2015, weil Xavi
Ja.
2015 schon von Barca weg ist.
Ja.
Und die
Dafür
große
ist
Luka
für mich,
Modric-Zeit fing da erst an.
ja, das,
Eher
deswegen
Iniesta gegen
ist,
Modric? Würde ich auch Modric nehmen, aber
würde es immer Modric nehmen.
ich würde immer Modric nehmen. Ich würde, also Modric.
Modric gegen Kroos?
Modric. Ganz knapp. Und mein Modric-Take hört erst auf, wenn er im Mittelfeld gegen Zidane gestellt werden würde. Ich
Ich
würde sie
wollte gerade
dann.
sagen, Modric gegen sie dann?
Ja, da würde ich sie dann nehmen, aber das ist wirklich der Endgegner für Modric. Und nach Zidane kommt im Mittelfeld nichts mehr und overall als Spieler nur noch Messi und Ronaldo.
Also, tue mich trotzdem schwer. Aber welche Kehre hätte ich lieber gespielt? Da bin ich bei Xavi Hernandez.
Wirklich? Du wärst wirklich mit Mitte 30 in die Düne gegangen?
Hey, ich bin viermal Champions League-Sieger.
Okay, ja.
Europameister, Weltmeister. Nehme ich.
Aber du musst sagen, Luka Modric ist
Bin
National.
Vereinslegende.
Luka Modric auch bei Real? Einer, glaube ich, der 10 größten Spieler, die er für Real
Ja,
gespielt hat. Und
schon, aber
Luka Modric ist ein
Xavi.
Volksheld. In
Ja,
Spanien interessiert sich niemand für Xavi Hernandez.
Xavi Hernandez ist bei Barcelona mehr Vereinslegende als Luka Modric bei Real Madrid. Weil
Ja.
er auch einfach aus dem eigenen Verein kommt.
Ja, aber Luka Modric ist in Kroatien mehr national als Xavi Hernandez in Spanien.
Das ist okay.
Okay.
Weil auf einmal aus dem Grund, weil Kroatien nicht so viele Weltklasse-Fußballer hervorbringt wie Spanien. Ist einfach so.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also, sie sind für ihre Größe überraschend dicht dran. Klar ist die Dichte bei Spanien in der Breite und über die einzelnen Jahrzehnte gesehen höher. Ja.
Deswegen Xavi Hernandez. Die Kehre hätte ich gerne gespielt. Und du?
Modric.
Modric,
Ja,
Modric,
Modric,
Modric.
Modric. Bei mir ist wirklich, bei den Fragestellungen ist Modric bei mir clear. Bessere Karriere, Luka Modric. Besserer Overall-Spieler, Luka Modric. Karriere, Luka Modric. Weil ich würde es crazy finden, mit 7,38 noch wie selbstverständlich ein Champions League-Finale zu spielen.
Ja, ist
Muss
doch
ich.
Wahnsinn, aber das ist mir egal.
Dafür ist das Format da. Um auch mal ein bisschen hinten raus kontrovers zu diskutieren.
Ja, spannend wäre jetzt natürlich zu wissen, was die Community dazu sagt.
Das können wir rausfinden,
Ich
weil.
glaube, da gibt es demnächst auf Instagram nochmal irgendwas in der Story.
Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht gibt es da auch einen TikTok.
So ein, zwei Highlight-Videos von Luka Modric oder Frank Lampard.
Ich würde uns folgen. In den gängigen Kanälen. Auf den gängigen Kanälen, sagt man, ne?
In auf Instagram, TikTok, ballert da rein. Gerne reagieren, gerne teilen. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert.
Ganz wichtig, wenn ihr dabei seid. Auf Spotify, oben links in die Ecke, Sternchen anklicken, 5 hinmachen, daneben auf Folgen drücken. Wir freuen uns.
Ja, sehr schön.
Und damit
Das
sagen wir, es ging, glaube ich, heiß her heute, aber es hat großen Spaß gemacht.
absolut. Ist auch eine lange Folge geworden, aber
Überlänge, die haben wir uns aber auch verdient bei dem Themenblock.
natürlich.
Aber jetzt sage ich, reingehauen, auf Wiedersehen, bis nächste Woche.
Tschüss.